Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily an diesem Dienstag. Und hallo sagen
Caroline Labes
und Frederik Paulus. Ja, es ist 10 Jahre her, da ist Thomas Hitzlsperger mit seinem Outing an die Öffentlichkeit gegangen. Unter anderem darüber hat sich unsere Kollegin Isabella Fischer mit ihm ausführlich unterhalten. Aber bevor wir in dieses Interview reinhören, da kommen wir erstmal zu den News des Tages für euch.
Nach seiner roten Karte im Spiel gegen Werder Bremen am Wochenende steht nun fest, wie lange Borussia Dortmund auf Mittelfeldmann Marcel Sabitzer verzichten muss. Der DFB sperrte Sabitzer heute für 2 Spiele in der Bundesliga und damit ist klar, dass Sabitzer dem BVB weder gegen Eintracht Frankfurt noch gegen seinen Ex-Club, die Bayern, zur Verfügung stehen wird.
Nicole Biller spielt ab der kommenden Saison beim 1. FC Köln. Die 28-jährige Österreicherin will dort wieder zu alter Stärke finden, nachdem es ja in dieser Saison in Hoffenheim nicht ganz so rund für sie läuft. Deutschlands Fußballerin des Jahres 2021 und Torschützenkönigin von vor 3 Jahren hat in dieser Saison noch kein Spiel über die volle Distanz in der Bundesliga bestritten. Nach Köln kann sie übrigens ablösefrei wechseln, denn ihr Vertrag in Hoffenheim, der läuft zum Saisonende aus.
Ja, apropos Österreich, Nationalcoach Ralf Rangnick hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt gegeben und da wird Rangnick auf 3 Spieler ganz bewusst verzichten. Allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Guido Burgstaller, Niklas Hedel und Marco Grüll werden wegen homophober Schmähgesänge nach dem Wiener Stadtderby nicht zur österreichischen Nationalelf fahren. Ralf Rangnick erklärte seine Entscheidung auf der Pressekonferenz folgendermaßen.
Ja, klar haben wir die Spieler unter anderem auch deswegen nicht berücksichtigt. Ich habe alle bis zum jetzigen Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Videos mir auch selber angeschaut, auch mit meinem Trainerstab. Und ja, die Jungs haben dann sich bei mir auch telefonisch gemeldet, sich entschuldigt. Aber in dem Fall erwarte ich natürlich auch, dass die Jungs sich tatsächlich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auch verstehen, was es für Menschen bedeutet, wenn sie auf so eine Art und Weise öffentlich beleidigt und diskriminiert werden. Das ist etwas, was ich in meiner Mannschaft, wo ich Trainer bin, egal ob jetzt im Verein oder in dem Fall bei der Nationalmannschaft, in meiner Mannschaft nicht tolerieren werde. Alles, wofür wir mit der Nationalmannschaft stehen und auch in der Vergangenheit standen, ist diametral am anderen Ende der Werteskala. Und das habe ich den Jungs auch am Telefon gesagt.
Der Eklat, der zog übrigens in der Liga schon Ermittlungen und Sperren nach sich. Sogar ein Punktabzug auf Bewährung wurde gegen Rapid Wien deswegen ausgesprochen.
Ja, kann man nur hoffen, dass das denen und allen anderen, die sich diskriminierend äußern, eine Lehre ist und sie darüber mal ernsthaft nachdenken, sowas in Zukunft einfach bleiben zu lassen.
Absolut. Vor 10 Jahren, am 8. Januar 2014, erschien eine Schlagzeile, die es in der Form in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Als erster Profifußballer outete sich Thomas Hitzlsperger 4 Monate nach seinem Karriereende als schwul.
Unsere Kicker-Daily-Host-Kollegin Isa Fischer hat sich mit Thomas Hitzlsperger in Bremen getroffen, um mit ihm über sein Outing und sein neues Buch zu sprechen, das letzte Woche erschienen ist. Die beiden waren bei Bremer Wetter spazieren. Es war ein bisschen windig, aber dieses Gespräch, da hören wir jetzt mal rein, denn es ist sehr spannend.
8. Januar 2014. Das ist jetzt 10 Jahre her, dass du dich geoutet hast. So, was war in den letzten Wochen los seit dem 8. Januar?
War brutal viel los. Jetzt, also 10 Jahre danach, einfach war für mich ein guter Zeitpunkt, mal zurückzublicken. Weil direkt nach der Karriere wollte ich jetzt nicht zurückblicken. Ich war, glaube ich, ein guter Fußballer, aber es gab bessere Karrieren. Und jetzt alles mit reinzupacken, 10 Jahre nach einem Coming-out, wie hat sich Fußballgesellschaft verändert, die Gesellschaft insgesamt. Und ich war seither Fernsehexperte, ich habe beim VfB gearbeitet. Also es war so viel, dass ich gedacht habe, jetzt schreibst du ein Buch. Dafür ist ja so ein Buch dann da, dass man sich in Ruhe hinsetzt und genau nochmal zurückblickt, was jetzt eigentlich alles passiert, was ist gut gelaufen, was hätte ich besser machen können. Und es war ein angenehmer Prozess, weil ja auch die Frage dann hochkommt, hätte ich was anders machen müssen? Und meistens die Antwort, nein, es war gut so, trotz aller Fehler und Fehltritte. Unterm Strich bin ich an einem guten Punkt in meinem Leben und auch sehr zufrieden.
Das hat sich ja ganz schön gezogen. Du warst ja bei einem Medienanwalt, das hast du ja schon erzählt, und der meinte, nee, machen Sie das nicht. Das Interview mit der Zeit musste mehrere Male verschoben werden, dass dann auch die Journalisten gesagt haben, also entweder now or never. Man schiebt es ja dann ständig so vor sich hin. Gab es dann irgendwann mal auch so den Moment, wo du dir dachtest, du, auf gut Deutsch, scheiß da jetzt drauf und gehst einfach raus, weil dieses ständige Aufschieben, das macht ja was mit einem, oder?
Ja, das war ja in der Anfangszeit so, dass nicht nur jetzt der Medienanwalt, sondern auch in meinem privaten Umfeld Leute gemeint haben, lass es mal lieber, das könnte dir Schaden zufügen, wie auch immer, der Druck ist zu groß. Anfangs habe ich darauf gehört und dann kam schon so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich lasse mir es nicht mehr ausreden. Ich weiß für mich, und das ist dieses Bauchgefühl, Intuition manchmal, wo man weiß, das ist jetzt richtig. Auch wenn andere Leute Sorgen um mich haben, ich weiß, das muss gesagt werden. Zu meinen Bedingungen, die Botschaften müssen raus, die ich sagen will. Und dann, ja, habe ich hinterher auch gemerkt, genau so war es. Und immer nur auf andere Leute zu hören. Wenn man Fußballer ist, ist man ja sehr früh von Beratern umgeben und neigt dazu, immer wieder auf den Rat zu hören und da selbst ein Gespür zu entwickeln, was jetzt richtig und falsch ist, das hat mir gut getan.
Du wirkst ja auch wirklich sehr, sehr stabil und sehr gefestigt. Vor was hattest du denn damals vielleicht so die größte Angst, es der Familie zu sagen, deinen Teamkollegen, vor den Reaktionen in den Medien? Und was machen eigentlich die Fans? So, was hatten die für einen Bestandteil?
Also Familie ist das Wichtigste. Es war von Anfang an klar, meine Eltern müssen das von mir hören, sie dürfen das nicht aus der Zeitung erfahren. Meine Geschwister, engster Freundeskreis, das war das Allerwichtigste. Das habe ich aber auch dann sehr schnell hingekriegt. Und dann war so eine Angst oder Sorge eher, wenn ich das noch als aktiver Spieler sage, und ich spiele aber schlecht, bin verletzt, werde nicht nominiert, dann ist es so, die Verbindung, die dann hergestellt wird, die gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte natürlich auch klar machen, dass ich ein guter Fußballer bin und beides zusammengeht, dass man schwul sein kann und ein guter Fußballer. Und das habe ich auch hingekriegt. Ich habe es nur nicht ausgesprochen zu der Zeit. Und in der Phase, in der es mir wichtig wurde, darüber zu sprechen, war ich halt kein guter Fußballer mehr. Ich habe häufig die Vereine gewechselt, eben hatte Verletzungen. Und dann entsteht ein Bild, das ich einfach nicht haben wollte. Also war klar, wenn ich das ausspreche, dann muss es mit Überzeugung kommen und keine Selbstzweifel dabei haben.
Wenn du jetzt hörst, dass du für viele Leute ein Vorbild bist, wie fühlst du dich dabei? Bist du dann so, dass du sagst, das wollte ich, jetzt habe ich es geschafft?
Nein, es ist aber schon ganz besonders. Also, weil daran habe ich nicht im ersten Moment gedacht, sondern es hat sich so entwickelt. Immer wieder Leute, die genau das zu mir gesagt haben, die gesagt haben, hey, danke, dass du das öffentlich gemacht hast. Du bist ein Vorbild für mich, wie auch immer. Und dann plötzlich spürt man so, nach der Fußballkarriere ist so ein großer Bruch. Man muss sich überlegen, was mache ich eigentlich danach? Und ich merke, dass ich einen Sinn finde oder der mich dann gefunden hat, worüber ich total dankbar bin, weil ich muss über mich, die Lebensgeschichte sprechen, das, was mir wichtig ist, weiter öffentlich thematisieren und ich erreiche dadurch Leute und das ist unbezahlbar. Und daher war es nicht ursprünglich der erste Gedanke, habe im Laufe der Zeit aber gemerkt, Mensch, das gibt mir eine Bedeutung, die größer gar nicht sein kann.
Dieses Fußball darf nichts mit Politik, mit Gesellschaftspolitik zu tun haben, das wird ja tatsächlich ganz oft thematisiert, dass es bei Fußball ja nur ums Spiel geht, dass alles andere völlig egal sein muss. Das müsste doch eigentlich mittlerweile auch wirklich dem Letzten klar sein, dass man diese beiden Dinge nicht mehr voneinander trennen darf, oder?
Volle Zustimmung. Ich wundere mich immer oder muss den Kopf schütteln, wenn Leute sowas behaupten. Keine Politik im Sport. Das ist schon immer, Politik und Sport waren immer schon eng miteinander verknüpft und auch Vereine und Verbände nutzen diese Plattformen, den Fußball, um ihre Anliegen zu transportieren. Meistens natürlich im Guten. Man sagt, man ist gegen Diskriminierung in dem Fall oder dieses Verbindende vom Sport. Dafür nutzt man ja auch den Fußball, weil es so viel Schönes und Gutes hat. Dann kann man aber nicht sagen, Politik muss draußen bleiben, weil Politiker allein schon sind so lange schon bei Spielen dabei, dass diese persönliche Bindung ja so offensichtlich ist, dass wir das nicht weglassen können. Und die guten Botschaften, die ja dann gesellschaftspolitisch sind, die gibt es schon ganz, ganz lange und das ist Teil des Fußballs.
Der Klassiker ist natürlich 10 Jahre Jubiläum, da blickt man ja gerne zurück und bilanziert auch so ein bisschen. Hat sich was bei den Vereinen und wirklich innerhalb von Mannschaften verändert?
Meine Wahrnehmung ist, dass sehr viele Vereine viel unternommen haben, sich klar zu positionieren für Vielfalt, gegen Diskriminierung, die eigene Geschichte aufgearbeitet haben. Der FC Bayern zum Beispiel mit Kurt Landauer in dem Bereich viel getan haben, eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst und der Vergangenheit, dann die ganze Symbolik, Regenbogenfarben, Stadien, die erleuchtet wurden. Wir sehen Spielführer, die mit Regenbogen-Kapitänsbinden auflaufen, Eckfahnen. Da ist so viel passiert und auch es ist keine Hemmung mehr da, darüber zu sprechen. Und auch der DFB unternimmt viel, wenn wir darüber gesprochen haben, ob die jetzt beim CSD mit teilnehmen in Frankfurt, ist irgendwie schon fast selbstverständlich. Bekenntnisse zur Vielfalt oder auch eine Anlaufstelle für Spielerinnen und Spieler, die beim DFB sich melden können, wenn sie eben diese Fragen haben. Das wurde geschaffen. Bei jedem einzelnen Verein kann ich es nicht genau bewerten, aber grundsätzlich ist die Diskussion über Vielfalt und Ausgrenzung und alles, was dazu gehört, viel einfacher heutzutage zu führen, als noch eben vor 10 oder 15 Jahren.
Viele haben ja tatsächlich auch schon mal getitelt, wenn es jetzt auch um die Berichterstattung jetzt 10 Jahre Outing Thomas Hitzlsperger ging, dass sich ja eigentlich gar nichts verändert hätte, weil es hätte sich ja bislang noch kein aktiver Spieler geoutet.
Also es wäre toll, wenn sich Spieler trauen würden. Und es geht auch ohne, das stellen wir gerade fest. Also ich denke jetzt nur an all jene Spieler, die es betrifft. Wenn diese Spieler halt noch die Angst haben, dass es irgendwie ganz, ganz schlimm wäre, dann würde ich sagen, das sehe ich anders. Also alles drumherum und im Fußball, da gibt es sehr viel Unterstützung. Ich habe das erlebt als Ex-Spieler und bis zum heutigen Tag, egal wo ich bin. Also würde es bei anderen nicht viel anders laufen. Man muss halt leider noch ertragen, wenn man Fußball spielt und schlecht spielt, kann das der erste Grund sein, auf den man dann angesprochen wird, oder wird als Schwäche ausgelegt. Damit muss man umgehen können. Und wer das kann, der, glaube ich, würde gut damit fahren, auch offen schwul zu sein. Aber bisher ist die Angst viel, viel größer vor den Beleidigungen. Und also beides geht. Ich würde es mir wünschen, weil das war auch ein Bestreben von mir, dem Ganzen halt erstmal ein Gesicht zu geben. Weil wenn man niemanden kennt, glaubt man ja wirklich, Schwule können nicht gut Fußball spielen. Und das ist halt ein Irrglaube.
Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, dein Buch, das erscheint. Heißt es Mutproben oder Mutproben?
Zweiteres.
Ja?
Ja, zweiteres. Mut war schon wirklich wichtig. Ich habe viele Jahre lang jetzt darüber gesprochen. Das ist meistens die erste Reaktion, wenn es um mein Coming-out geht. Leute sagen, das ist mutig. Und hab mich viel damit beschäftigt und auch immer wieder Menschen erzählt, dass wie wichtig es ist, mutige Entscheidungen zu treffen. Da bin ich auch, glaube ich, sehr authentisch darin. Und deswegen musste Mut unbedingt aufs Cover, weil es, jetzt reden wir oft dann über mein Privatleben, aber ich auch in anderen Phasen meines Lebens gemacht habe. Der Wechsel von München nach Birmingham zu Aston Villa, das war ein richtig großer Schritt. Das war echt ein mutiger Schritt. Und daher ist es auch wichtig, geprobt zu haben, und deswegen der Titel Mutproben.
Eine letzte Frage habe ich jetzt noch an dich. Und ich finde nämlich dieses Zitat, was auf Seite 1 in deinem Buch steht, finde ich nämlich sehr, sehr schön. Du kennst es ja eh. Wir haben jetzt so viel über deine Vergangenheit geredet. Und der letzte Satz in diesem Zitat ist nämlich: Wer wollte ich früher einmal sein, wer will ich heute sein und wer in Zukunft? Picken wir uns das mal raus. Wer will ich heute sein und wer in Zukunft?
Wer ich heute sein will, ist eher, wer ich heute bin. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und was ich täglich auch lebe. Das passt. Der will ich sein, der ich heute bin. Und in Zukunft darauf aufzubauen. Also vorbildlich mein Leben zu bestreiten, einen hohen Anspruch an mich zu leben und auch diese zu erfüllen. Integre Person. Ich glaube, Integrität ist sehr, sehr wichtig. Das möchte ich vorleben und Fußball lieben und weiter Teil des Geschäfts zu bleiben, weil das ist Emotionen, die ich sonst nirgends anders kennengelernt habe. Also das bringt der Fußball vor und das genieße ich.
Ja, das Gespräch der beiden ging natürlich noch ein bisschen länger. Isabella hat mit ihm über seinen Ex-Club VfB Stuttgart und seine Rolle als EM-Botschafter gesprochen. Was Hitzlsperger dazu zu sagen hat, findet ihr auf kicker.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Das ausführliche Interview verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
Nach diesem Spieltag steht ja die letzte Länderspielpause in dieser Saison an. Und natürlich wird schon jetzt wild diskutiert, wen Bundestrainer Julian Nagelsmann wohl nominiert und vor allem wen nicht. Überraschungen hatte Nagelsmann ja selbst angekündigt und wir können sagen, jo, stimmt.
Ja, denn das, was heute von der Bild berichtet wurde, das deckt sich mit Kicker-Informationen, nämlich Bayerns Shootingstar Alexander Pavlovic. Der gehört zum DFB-Kader, Leon Goretzka hingegen nicht. Und das ist mal ein echter Knaller, Freddy.
Genau. Mit dabei sind auch Bernd Leno und Robert Andrich. Keine Einladung bekommen dagegen Kevin Trapp und Robin Gosens. Ja, da muss man bis zur offiziellen Kaderbekanntgabe am Donnerstag schon sehr wachsam sein, wer denn da jetzt von wem, wo und wie gehandelt wird.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder Spieler mit deutschem Pass, der in den letzten Wochen anderthalb gute Spiele gemacht hat, der wird aktuell irgendwie mit der Nationalmannschaft gehandelt. Ich verstehe, dass man rumexperimentiert und Spielern mit guter Leistung eine Chance geben will, ne? Aber wenn all die Gerüchte am Ende stimmen sollten, ja, Niklas Beste zum Beispiel wird ja auch gehandelt, ne? Dann sind ja letztlich gefühlt mehr Debütanten im Aufgebot als Routiniers. Also ob das gut geht, weiß ich nicht, weil irgendwann muss man sich ja auch mal einspielen und irgendwie ja eine gewisse Routine reinkriegen, weil viel Zeit bleibt nicht mehr, ne?
Ja, definitiv, die Uhr tickt. Aber weißt du, vielleicht könnte ja ein Trick sein, einfach eingespielte Blöcke aus den Mannschaften, aus den Clubs zu nehmen. Hm. Sky berichtet da ja zum Beispiel, dass gleich 4 Stuttgarter nominiert werden sollen.
Genau, da geht's ja um Maximilian Mittelstädt, Chris Führig, Dennis Undaff und Waldemar Anton. Und übrigens, da muss es ja einfach stimmen, oder? Denn die bekamen gleich auf Instagram Glückwünsche zur Nominierung von ihrem Mitspieler Serhou Guirassy.
Also, ja gut, wenn es auf Instagram steht, dann muss es natürlich stimmen. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, dem empfehlen wir bis zur Kadernominierung auf jeden Fall einen regelmäßigen Blick in die Kicker-App. Da verpasst ihr gar keine News. Und für heute, da sind wir erstmal raus. Macht's gut.
Tschüss.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.